Überlandflieger, der Podcast.
Hi, herzlich willkommen beim Überlandflieger, eurem Podcast aus und für den Kreis Minden-Lübbecke mit spannenden Geschichten, spannenden Leuten, Lebenswege, Ideen, vielleicht ja auch für eure Karriere, für euer Leben. Also ihr erfahrt hier auf jeden Fall jede Menge Tolles, Neues über eure Heimat, den Kreis Minden-Lübbecke. Und heute habe ich einen besonderen Gast, Gästin. Ich weiß nicht, wie man es gendert, aber auf jeden Fall ist Nina Felker bei mir. Hi, grüß dich, Nina.
Hi.
Nina, magst du dich selbst vorstellen? Wie alt bist du? Was machst du?
Ich bin 34 Jahre alt, bin Physiotherapeutin, Medizinpädagogin, in früheren Leben Groß- und Außenhandelskauffrau.
Okay, spannender Bogen. Sprechen wir bestimmt auch nochmal drüber.
Ja.
Okay, aber jetzt in der Physiotherapie eben beruflich angekommen und du hast eine eigene Praxis in Minden. Über die Praxis gibt es schon eine Besonderheit zu sagen. Also was macht euch eigentlich einzigartig hier in der Region?
Ja, also wir sind jetzt seit einem Jahr geöffnet. Das Besondere bei uns ist, dass wir evidenzbasiert bzw. orientiert arbeiten, also nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und dass wir ein Aushängeschild haben, in dem wir LGBTQIA+-freundlich sind und entsprechend auch nach außen auftreten.
Gut, jetzt könnte man ja sagen, braucht man das? Physiotherapie ist überall gleich. Warum sagst du aber, ja, wir machen die Erfahrung, brauchen das?
Ja, also der erste Gedanke war, damit nach außen zu treten, um für queere Personen einen Safe Space auch im medizinischen Bereich zu schaffen. Und schon kurz nach der Eröffnung wurde klar, dass das wirklich gebraucht wird, da wir schon den ein oder anderen Fall wirklich sehr kurz nach der Eröffnung hatten, in dem Knochenbrüche behandelt werden mussten aufgrund von Queerfeindlichkeit, von Angriffen auf queere Personen, aufgrund ihrer Identität. Und das hat uns auch nochmal gezeigt, wie wichtig das ist, dass wir so auch auftreten.
Ist ja oft bei Physiotherapie, dass man während der Behandlung ja tatsächlich auch mit dem Patienten, mit der Patientin spricht. Und dann könnte man solche Themen dann zum Beispiel bei euch auch mit anbringen.
Ja, auf jeden Fall. Da sind wir ganz offen bzw. auch sehr diskret mit, wenn man das möchte. Wir geben uns auch Mühe, dass wir gerade für Personen mit unterschiedlichen Identitäten, damit, das steht ja auch häufig nicht auf der Stirn geschrieben, dass wir alle, die neu ankommen, nur mit dem Nachnamen ansprechen und nicht mit Herr oder Frau.
Ihr habt aber noch ein besonderes Merkmal bei eurer Praxis. Das merke ich als Patientin oder als Patient nicht so. Ich merke es aber bei euch im Team, denn du bist gestartet und hast gesagt, ich möchte irgendwie diese Work-Life-Balance, das muss besser gehen. Erzähl mal.
Genau. Das war mir auch sehr wichtig. Es sind eigentlich viele Kleinigkeiten, die dann zum Großen und Ganzen führen. Aber wenn man eine Weile in der Physiotherapie tätig ist, dann weiß man auch, dass es schon sein kann, dass man am Fließband arbeitet und man sich selbst fachlich wie auch den Menschen, die man behandelt, vielleicht nicht ganz gerecht werden kann. Wenn man 20 Patientinnen am Tag hat, im 20-30-Minuten-Takt, je nachdem, und dann einen nach dem anderen weg. Das heißt, wir haben von Anfang an, fahren wir das Modell, dass wir spätestens nach 6-7 PatientInnen eine 10-Minuten-Lücke haben. Manchmal vielleicht sogar eine 20-Minuten-Lücke. Da muss man natürlich gucken, wie man das wirtschaftlich gestaltet, aber es läuft. Also das funktioniert ganz gut. Genauso wie wir für unsere Befundaufnahme, also den ersten Termin, wo man sich kennenlernt, verschiedene Messungen durchführt, anhand dessen, was eben, ja, was man körperlich an Einschränkungen mitbringt, dass wir da nochmal 10 Minuten extra haben, um uns dafür Zeit nehmen zu können.
Ist das bei euch auch so, dass ihr, wird ja auch mal über 4-Tage-Woche und so weiter gesprochen, also habt ihr reduzierte Arbeitszeiten im Team?
Genau, auch das. Unsere Vollzeitstelle sind 35 Stunden in der Woche und auch die Arbeitszeiten sind flexibel zu gestalten. Also damit die Wirtschaftlichkeit da bleibt, haben wir es schon so geregelt, dass man einen Tag in der Woche, also von Montag bis Donnerstag, weil freitags haben wir nur bis 14.30 Uhr geöffnet, dass man da dann bis zum Abend, was bei uns auch nur 18.30 Uhr ist, offiziell und auch bisher so gehandhabt wird, dass man einen Tag lang machen muss und ansonsten kann man sich die Arbeitszeit so einteilen, wie man möchte, damit man eben in der Freizeit, wenn man jetzt in einem Verein spielt und Trainings hat oder sonst was, dass man sich die Zeit dafür auch nehmen kann.
Genau. Du hast es gerade schon angesprochen, die Wirtschaftlichkeit. Jetzt können wir dann sagen, ja, klingt auf dem Papier super, 4-Tage-Woche, ich teile mir Zeiten ein, aber du bist ja auch und musst es auch sein, Unternehmerin. Jetzt kannst du aber auch schon auf ein gutes Jahr physiotastisch, wir nennen den Unternehmensnamen aber auf jeden Fall und gerne, zurückblicken. Und was sagst du jetzt? Ist das ein Modell, was aufgeht? Weil viele sagen natürlich, ja, das kann sich doch nicht rechnen und früher oder später geht es dann sowieso kaputt.
Ja, es ist auf jeden Fall tricky. Ich habe es mir ein bisschen leichter vorgestellt, wie das häufig so ist, wenn man sich selbstständig macht, denke ich. Aber es funktioniert gut und es trägt sich. Und dadurch, dass wir erst seit einem Jahr bestehen, ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber gerade an diesem Modell, was eben auch genannt wurde, daran werden wir nichts ändern und auch nichts rütteln. Man muss dann vielleicht ein bisschen kreativer sein mit dem, was man anbietet, aber da sind ja der Kreativität auch keine Grenzen gesetzt.
Merkst du das im Team, an deinen Mitarbeitenden, dass das ein guter Ansatz ist? Weil wir haben ja auch schon einen Podcast gehabt, das war eine Coachin für Physiotherapie und die hat schon gesagt, das ist knüppelhart, was ich als Physiotherapeut leisten muss, weil es von außen so erwartet wird, ne? Und auch dieses Programm und dass es dann für viele auch nicht mehr lukrativ ist, diesen Job zu machen, sondern eher zu sagen, ich möchte was anderes tun. Ist das ein guter Weg, den du da eingegangen bist? Merkst du das an deinem Team?
Ich merke es tatsächlich sehr deutlich und darauf bin ich auch wirklich sehr stolz. Wir haben sehr viel Spaß miteinander. Wir passen auch, muss man dazu sagen, menschlich sehr gut zusammen. Man merkt aber auch, dass die finanzielle Entlohnung, die ist zufriedenstellend für meine Mitarbeitenden. Und sie schätzen es auf jeden Fall sehr, dass sie nicht am Fließband arbeiten müssen. Dass 35 Stunden die Woche trotzdem ein Vollzeitgehalt, wie man es von 40 Stunden die Woche kennt, dass man das hat, dass die 30 Urlaubstage drin sind plus 5 Fortbildungstage, dass wir interne Fortbildungen machen, man auch Überstunden sammeln kann, aber eben das auch nicht am Fließband, sondern eben durch Schulungen, die wir uns gegenseitig quasi geben, um uns auch fachlich fit zu halten. Das steigert die fachliche Zufriedenheit mit einem selbst als Physiotherapeutin. Da man muss ja auch sagen, das ist ein Beruf, der relativ idealistisch auch startet. Ne? Man hat ein großes medizinisches Fachwissen, viele Bereiche, in die man sich spezialisieren kann und geht auch mit einem gewissen Anspruch an sich selbst in diesen Beruf. Und wenn man das als Arbeitgeber also, oder als arbeitgebende Person ja, die Voraussetzungen dafür schaffen kann, so auch seinen Beruf zu leben, dann sorgt das definitiv für viel Zufriedenheit.
Du arbeitest ja auch selbst in der Praxis mit. Also es ist ja nicht so, dass du hinterm Schreibtisch sitzt und du hast deine Leute für die Termine, sondern du hast ja auch selbst Termine, die du da mit Patientinnen und Patienten machst, ne?
Genau. Also ich bin selbst zwischen 30 und 35 Stunden die Woche am Patienten, beziehungsweise ganz so ist es auch nicht, das habe ich vergessen zu erwähnen. Es ist auch so gerechnet, das ganze Praxiskonzept, dass zwischen 26 und 28 Stunden in der Woche muss am Patienten stattfinden, damit wir wirtschaftlich sind. Eine Stunde Teamsitzung in der Woche fällt dann auch schon mal weg und der Rest sind eben diese Lücken, die ich genannt hatte. Und das ist bei mir nicht anders. Also ich nehme mir dann auch drumherum die Zeit für die ganzen Background-Geschichten, die man als Praxisinhaberin entsprechend zusätzlich tragen muss und das funktioniert aber ganz gut.
Es wird ja immer mal wieder über 4-Tage-Woche auch in anderen Branchen geredet. Jetzt hast du es für deine Branche und sagst bisher, ja, da gibt es Luft nach oben, aber das ist schon der richtige Weg. Könntest du dir vorstellen, dass so ein Modell dann doch nochmal auf andere Branchen übertragen wird, auch wenn es natürlich politische Stimmen gibt, die sagt, wir in Deutschland, wir arbeiten zu wenig?
Ja, das ist ja gerade eine ganz große Debatte, ne? Ich denke, das lässt sich in einigen Bereichen ganz gut übertragen. Man muss nur berufsspezifisch sehr genau hinschauen und individuell schauen, was kann wirklich funktionieren, sodass es sich einerseits wirtschaftlich trägt, damit es auch funktioniert, also ne, damit alle was davon haben. Das ist ja immer gemeint mit, dass es sich wirtschaftlich trägt und gleichzeitig die Zufriedenheit steigert. Und das ist in jedem Beruf anders und auch anders möglich. Also wenn ich an die Pflege denke, wie soll das möglich sein? Das ist ein ganz, ganz anderes Pflaster und sehr, sehr schwierig umzusetzen. Da ist es in der Physiotherapie, denke ich, noch einfacher. Genauso aber auch in anderen therapeutischen Berufen wie die Logopädie oder die Ergotherapie. Da könnte ich mir das gut vorstellen.
Du hast gesagt, ihr habt in der Regel bis 18:30 Termine. Das ist ja eigentlich klassisch, ist Physiotherapie für mich sowas, wo man sagt, ah ja, da fahre ich kurz nach der Arbeit hin. Ich brauche das zwar dringend, aber ich muss ja erst noch arbeiten. Ich hätte gerne den Termin um 19:30. Es scheint aber auch irgendwie anders zu funktionieren.
Ja, wenn wir jetzt von klassischen Berufen sprechen, die 9-to-5 funktionieren, dann ist da ja immer noch ein Zeitfenster bis 18:30 Uhr. Es ist durch die Corona-Zeit ja auch mehr geworden, dass Menschen im Homeoffice sind, dass sie flexibler arbeiten können, dass sie auch während ihrer Arbeitszeit einmal raus können und dann wieder zurückkommen. Und es gibt natürlich auch viele Menschen mit gesundheitlichen Beschwerden, die Physiotherapie benötigen, wie ältere Menschen, die bereits schon in Rente sind. Oder Schulkinder, die, also wir haben uns jetzt nicht auf den Bereich Kinder spezialisiert, aber Ältere, die noch in der Schule sind, gerade im orthopädischen Bereich, die haben auch immer einen vollen Terminplan und doch ist es eine Organisationsfrage.
Wie bist du überhaupt auf den Gedanken gekommen, dich selbstständig zu machen? Also war dieses Modell, was du jetzt als Praxis hast, schon immer, wo man sagt, ich möchte es besser machen, ich möchte was Eigenes machen? Oder weil Selbstständigkeit, ich bin das selbst jahrelang mal gewesen, da muss man schon ganz schön mutig für sein.
Ja, total. Ich wollte mich nie selbstständig machen.
Also gut, jetzt bin ich gespannt auf die Geschichte.
Das war eigentlich gar nicht das Ziel. Ich war zunächst in der Reha tätig, selbst im Schichtmodell. Von Frühschicht auf Spätschicht auf Frühschicht, da ging es bis 20 Uhr und morgens um 7 Uhr wieder los am nächsten Tag. Und ich fand es unfassbar anstrengend. Und auch da, es war zwar auch, ich sag mal, Fließbandarbeit, ne? Also es war durchgetaktet, aber sehr unterschiedlich, also mit den ein oder anderen Gruppen, wie es in der Reha halt so ist. War trotzdem sehr, sehr anstrengend. Danach bin ich als dozierende Person tätig gewesen an zwei Fachschulen für Physiotherapie. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dadurch auch das Medizinpädagogikstudium. Das fehlt mir auch ehrlich gesagt ein wenig. Aber ich habe sehr viele Einblicke in die Physiotherapie-Welt bekommen und was es alles beinhaltet. Und vieles davon ist mir selbst natürlich auch aufgestoßen. Und da ist der Wunsch gestiegen, es besser machen zu wollen und wenn es nur in einem kleinen Rahmen ist. Und so war dann der innerliche Druck für mich da, zu sagen, okay, wenn ich eine eigene Praxis hätte, dass der Gedanke kam immer wieder. Oder ich hätte ein eigenes Institut oder was auch immer, dann würde ich das so und so und so machen. Und dieser Gedanke ist gewachsen, bis ich dann gesagt habe, so, ich muss diesen Schritt jetzt gehen.
Okay, und da war dann tatsächlich der Drang größer als die Angst davor, wenn du sagst, ich wollte das vorher nie.
Definitiv. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich dachte mir, gut, wenn es nicht klappt, dann habe ich es probiert. Wenn ich es nicht versuche, dann weiß ich nie, ob es geklappt hätte. Also muss ich es tun.
Ja, gut, stimmt. Gebe ich dir vollkommen recht. Du hast gerade Medizinpädagogik angesprochen. Vielleicht für diejenigen, die dieser Studiengang gar nichts sagt. Was ist das?
Ja, das ist Pädagogik im klassischen Sinne, also zum Lehren für medizinische Fachberufe. Also mit dem Studiengang könnte ich jetzt auch an eine Pflegefachschule gehen und dort die medizinischen Inhalte, die sich kreuzen, Physiotherapie hat tatsächlich viel mehr medizinische Inhalte, als man denkt, könnte ich entsprechend dann auch unterrichten. Das wäre auch etwas gewesen, ich hatte den Master auch schon angefangen, den möchte ich auch noch irgendwann nachholen. Ich habe auch noch so einen Traum im Hinterkopf mit einer eigenen Schule vielleicht irgendwann, aber der steht jetzt ein bisschen hinten.
Also dafür, dass du dich nicht selbstständig machen willst, hast du jetzt ja, ne? Praxis und dann vielleicht auch irgendwie eine Schule.
Ja, aber das sind Träumereien. Also wer weiß, wo der Weg hinführt. Ja, aber das ist Medizinpädagogik, also die Lehre in medizinischen Fachberufen.
Soweit ich als wirklich komplett Laie weiß, ist das ja auch, dass bei der Physiotherapie die Ausbildung oft über eine privat bezahlte Schule führt, ne?
Ja, überwiegend. Es gibt ein paar wenige staatliche Schulen. Die meisten sind aber in privater Hand von privaten Trägern.
Also das heißt, ich muss, wenn ich jetzt sage, hey, nach der Schule, ich werde Physiotherapeut, muss ich schon zu dem Ideellen auch noch einen gewissen Invest ja machen, ne?
Jein. Mittlerweile in NRW ist die Ausbildung auch bei privaten Trägern schulgeldfrei. Bedeutet, dass das Land die Kosten zwar trägt, aber man verdient halt auch nichts. Also es ist eine schulische Ausbildung. In anderen Bundesländern, wie zum Beispiel in Bayern, da gibt es mittlerweile auch ein Gehalt. Und es kommt sehr darauf an, was für eine in Anführungsstrichen Schulform es ist. Also es gibt ein paar wenige Ausnahmen. In Bielefeld zum Beispiel, die Physiotherapieschule, also die Bethel-Schule, die haben das durch den, ich nenne es jetzt mal Komplex Bethel, so gedeichselt, dass die auch entsprechend ein Gehalt während der Ausbildung bekommen. Deswegen ist es sehr attraktiv für junge Menschen, die den Beruf wählen möchten. Ist aber natürlich dann schwerer, auch reinzukommen.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Bedarf total da ist, oder? Also du bist jetzt auch mit der neuen Praxis gestartet und man denkt erst, okay, da gibt ja eigentlich relativ viele Praxen, aber es ist auch zum Teil sehr schwierig, in den Praxen Termine zu bekommen. Also haben wir einen steigenden Bedarf?
Sehr. Ich höre häufig von Patientinnen, die auf uns aufmerksam werden, dass sie sagen, okay, wir haben uns jetzt hier im Raum Minden schon bei einigen Praxen gemeldet und die haben erst in 2 Monaten einen Termin frei und danach muss man gucken, wie es weitergeht, weil die Terminpläne so voll sind. Das haben wir übrigens nicht. Also wir sind zwar schon echt gut gefüllt, es trägt sich, es ist alles gut, haben aber immer noch hier und da Luft nach oben. Von dem her könnt ihr gerne anrufen, kommen.
Ja, genau. Nein, das ist ja auch völlig in Ordnung, denn da steckt ja auch immer ein gewisser Leidensdruck hinter. Also keiner geht zum Physiotherapeuten, weil er denkt, oh, haben wir eine Stunde nichts vor. Ne?
Ja.
Ja. Du hast was mitgebracht.
Genau. Ich habe nämlich ein Buch geschrieben. Auch das war übrigens nicht geplant.
Worum geht es in dem Buch?
Das Buch heißt Zwischen Wirbel und Säule. Und nach einem Jahr Bestehen der Praxis ist uns eben aufgefallen, wie viele Wirbelsäulenpatientinnen, also Patientinnen mit Beschwerden der Wirbelsäule verschiedenster Art, in den gleichen Mustern feststecken, in den gleichen Leidensmustern. Und es gibt, weil das etwas sehr, sehr Individuelles ist, nicht die eine Musterlösung für alle, sondern es gibt verschiedene Dinge, die man sich strukturierter und ja, mit so einem kleinen Leitfaden anschauen kann und sich selbst reflektieren kann, um den eigenen Weg effizienter zu gestalten und vielleicht auch aus jahrelangem Leiden endlich rauszukommen, weil man häufig in einem Teufelskreis landet mit Wirbelsäulenbeschwerden, gerade bei chronifizierten Beschwerden. Und wir haben in der Therapie häufig einfach schlichtweg nicht die Zeit, das vernünftig anzugehen, Schritt für Schritt, damit man da wirklich nachhaltig aus diesem Teufelskreis an Leiden rauskommt. Und dementsprechend dachte ich, gut, dann schreibe ich das mal nieder. Ne?
Gebe ich einen Ratgeber mit. Und der ist auch, ja doch, schon ein bisschen dicker. Also es ist kein Heftchen, es ist
Taschenbuchformat.
Taschenbuchformat, genau. Kannst du mal so ein Beispiel erzählen, was du meinst mit in Mustern feststecken und also dieser Teufelskreis?
Ja, zum Beispiel, wenn man, ich sage jetzt mal ganz plump, man hat Rückenbeschwerden im Lendenwirbelbereich und das geht irgendwann los und man merkt, es zwickt hier und da und dann geht es wieder weg und dann kommt es wieder und irgendwann wird es so schlimm, dass man sich denkt, boah, ich kann nicht mehr, keine 20 Minuten mehr sitzen, dann tut es schon zu sehr weh, also gehe ich zum Arzt und oder zur Ärztin und dann kann es passieren, dass man sagt, ja, okay, wir gucken uns das mal an und dann gibt es vielleicht erstmal Schmerzmittel oder es gibt dann auch mal eine Spritze oder man wird dann für eine Zeit lang krankgeschrieben und dann geht man zur Physiotherapie und im besten Fall geht man das von Anfang an so an, dass, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage,
bin ganz Ohr,
dass man zur Heilung so beiträgt, dass es nicht nur ein gutes Gefühl ist, wenn man hingeht, weil man vielleicht, ich möchte dieses Wort nicht in den Mund nehmen, das mit M anfängt, aber dass dann man das Gefühl hat, okay, Physiotherapeutin drückt jetzt da ein bisschen rum und macht was, was ich nicht verstehe, aber es tut gut. Jetzt geht's wieder und dann geht man in den Alltag zurück und dann fängt der Teufelskreis schon fast an, weil die Beschwerden kommen wieder und werden schlimmer und gehen nicht mehr weg. So, und wenn man das jetzt mal 10 Jahre vorspult oder auch nur 5 oder auch nur 2, dann steckt man in Verhaltensmustern drin, weil man anfängt zu vermeiden. Okay, langes Sitzen tut mir nicht gut, dann habe ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch, das ist schon mal super, bin ich ein bisschen in Bewegung, komme ich nach Hause, setze mich auf die Couch nach einem langen Arbeitstag und dann geht es wieder los, weil ich komme nämlich gerade zur Ruhe. Und der Schmerz wird immer stärker und ich fange immer mehr an zu vermeiden. Vielleicht hatte ich da ein Hobby, wie dass ich gerne laufen gegangen bin. Jetzt habe ich im Internet gelesen, Laufen ist nicht gut, stimmt übrigens nicht. Aber beim Laufen hat es auch schon angefangen, weh zu tun. Und jetzt, gut, dann laufe ich halt nicht mehr. Dann kaufe ich mir ein Ergometer und setze mich aufs Fahrrad. Ich nenne jetzt irgendwelche Beispiele, das muss natürlich nicht auf alle zutreffen. Ne? Und verändere meinen Alltag mit den Jahren so, dass ich immer weniger aktiv bin und mich irgendwann damit anfreunde, dass ich Dinge nicht mehr machen kann und mit den Rückenschmerzen eben lebe, die immer schlimmer und schlimmer und schlimmer werden, bis ich irgendwann vielleicht in einem MRT bin. Und dann hat man da mal was gesehen und so richtig erklären tut es einem aber auch keinen. Na, also vielleicht ist eine Bandscheibe, drückt irgendwo drauf oder halt auch nicht. Dann ist eine Vorwölbung. Ja, was heißt das jetzt? Ist mein Rücken jetzt kaputt? Was darf ich jetzt noch tun? Das ist dann immer, wo man vielleicht ein bisschen in der Luft gelassen wird, hängen gelassen wird. Und dann liest man sich selber schlau. Und ich muss ehrlich sagen, im Internet steht wirklich sehr, sehr viel Müll.
Ja, ich wollte gerade sagen, du darfst sagen. Jetzt jedes Wort benutzen, was du willst, weil ich glaube, das ist generell unser Problem. Wir googeln immer die Beschwerden und dann hat man 1000 Tipps und meist sind die dann auch noch gegensätzlich.
Genau.
Am Ende kommt sowieso die schlimmste von allen Diagnosen raus und man ist dann ja total verkopft oder so. Also ja, genau.
Hirntumor.
Ja, ja. Alles, ne? Es ist immer alles und ich glaube, dass das für Betroffene sehr, sehr schwierig ist. Das heißt, dein Buch wäre so ein bisschen sowas, wie man dann wieder sich im Leben zurückerobert?
Jein, es ist erstmal ein Aufklärungsbuch. Also es ist nach neuesten Studienergebnissen. Einmal erstmal aufklärend, was ist unsere Wirbelsäule überhaupt? Wie funktioniert sie? Also es geht auch ein bisschen auf die Anatomie ein, aber so, dass es für alle verständlich ist. Dann auch, dass man versteht, wie Schmerz funktioniert. Wie entsteht Schmerz? Wie verhält sich Schmerz über die Dauer? Was bedeutet Schmerz überhaupt? Dass es eine Schutzfunktion zwar hat, aber nicht gleich ein Beweis für Schaden ist. Also es muss nichts kaputt sein, nur weil wir Schmerzen haben. Erstmal ist es ja nur ein Signal, das wir bekommen. Das müssen wir interpretieren lernen. Das ist schon mal Schritt Nummer eins. Und dann damit arbeiten, mit dem Feedback, das uns unser Körper uns gibt, damit zu wissen, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich damit arbeiten, sodass es weniger wird und dass ich wieder mehr machen kann und dass ich nicht in meinem Alltag immer einbüßen muss oder auf vieles verzichten muss. Und ja, so spannend. Wieder zurück in die Aktivität zu finden. Und dafür gibt es keine Musterlösung. Aber wenn man darüber erstmal Bescheid weiß und Mythen aus dem Weg räumt, dann ist das ja ein guter Start, um dann zum Physio zu gehen oder parallel und zu sagen, ah, und jetzt verstehe ich, wenn ich diese Übungen spezifisch mache und die mir irgendwann nicht mehr dienen, dann brauche ich neue, um wieder weiterzukommen, damit ich aus meinem Schonverhalten wirklich rauskomme, weil das hat sich eingebrannt ins Hirn. Das muss man umprogrammieren. Da muss man erstmal hinkommen. Das schafft man meistens nicht alleine.
Wie ich merke, wie ich mal versuche, gerade zu sitzen, während wir hier sprechen. Das ist auch interessant.
Auch passiert ein Mythos.
Passiert mir sonst nicht. Muss ich nicht gerade sitzen?
Nein.
Ja, dann fleht sich mich doch hier wieder auf meinen Schreibtischstuhl.
Auf jeden Fall.
Und ich sitze hier die ganze Zeit und denke immer so, jetzt musst du aber schön mal ein bisschen gerade sitzen, während sie über die Wirbelsäule erzählt.
Auf gar keinen Fall. Ich sage es ganz offiziell. Bitte nicht versuchen, gerade zu sitzen. Gerne mal strecken und regeln, aber es gibt eine einfache Regel und die ist auch ganz gut evaluiert in großen Studien. Die nächste Position ist die beste. Sobald man merkt, dass es irgendwie ein bisschen, also ruhig durchhängen. Und sobald man merkt, es zwickt, ja, dann muss man sich vielleicht mal anders hinsetzen, weil man zu lange konzentriert, total verspannt irgendwie da saß in immer der gleichen Position. Dann sagt einem der Körper, Mensch, jetzt bewege dich aber mal.
Ah, okay. Ja, also ich habe meine Hauptinformation heute jetzt schon mitgenommen an dieser Stelle. Nein, ich habe das immer gedacht. Ich habe immer gedacht, ich muss aber schon mal gerade hinsetzen und mal gerade gehen. Also ich schlurre halt auch so durch die Welt, ne? Mhm. Jetzt bin ich ja auch groß, das heißt, dann habe ich auch nicht immer Lust so ganz gerade und Brust raus und so, ne? Ja, super. Ja, das finde ich gut.
Oder?
So, also, Leute, schlurrt durch die Welt, wie ihr möchtet. Hauptsache, es tut nicht weh, ne? Das nehmen wir jetzt gerade mal mit. Ich finde deinen Werdegang spannend. Lass uns da noch kurz drüber reden. Also, gelernt, Groß- und Einzelhandelskauffrau. Also, gar nichts mit Physio.
Ja, da war ich ja noch sehr jung und wusste ehrlich gesagt noch nicht, was... Ich wusste, ich möchte etwas machen, was ich mit Herzblut mache, was ich mein Leben lang machen möchte. Und ich wusste von Anfang an, dass es nicht.
Aber hast du mal
Aber angefangen. Ich musste halt was machen.
Ja.
So. Und dann haben, wie das so manchmal ist, vielleicht vor allem in meiner Generation, da haben meine Eltern noch gesagt, ja, das ist was Vernünftiges, mach was Vernünftiges. Ja, habe ich gemacht und auch verkürzt gemacht und durchgezogen und gesagt, so, und jetzt habe ich das gemacht, Mama und Papa, ne? Jetzt möchte ich aber rausfinden, was ich wirklich machen möchte.
Und wie hast du das rausgefunden?
Ich bin dann vom tiefsten Süden in der Nähe von Ulm nach Bielefeld gezogen, weil es da das Beteljahr gab. Das wurde ein bisschen besser bezahlt für ein FSJ und ich wollte dieses Jahr haben, wo ich mich wirklich orientieren kann. Da fanden dann Seminare statt und das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich bin manchmal ein bisschen verpeilt und in diesen Seminaren konnte man sich auch verschiedene Berufe, wurden vorgestellt und anschauen. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich rein wollte, was ich mir anschauen wollte, beziehungsweise anhören und bin im falschen Raum gelandet. Also ich saß dann da und dann hieß es Physiotherapie und ich so, ich war schon spät dran, alle saßen, der fing schon an und ich so, ja, jetzt muss ich sitzen bleiben, jetzt kann ich da nicht mehr raus. Und als er dann erzählt hat, das war übrigens der Schulleiter von der Schule in Floto, die gibt es leider nicht mehr, ist ja alles schon eine Weile her, als er so erzählt hat, dachte ich mir, wow, witzig, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber das ist genau das, was ich gesucht habe.
Ach.
Und so ist das entstanden.
Das ist wirklich witzig, weil, was ein Zufall, ne? Also hätte ja auch genauso gut jetzt, was weiß ich, was da vorgestellt werden würde, irgendwas Mathematisches und man denkt, oh nein, ja. Das möchte ich nicht.
Ja. Genau.
Also nehme ich an, dass du auch so zu dem Team gehörst, sagt, ach weißt du, macht euch nicht zu sehr Stress, wenn man mit der Schule fertig ist. Ja, macht was, aber auch Umwege führen manchmal zum Ziel.
Auf jeden Fall. Also es hätte leichter sein können, definitiv, mein Weg war schon komplizierter, Aber ich würde es gar nicht ändern wollen. Ich habe so viele Erfahrungen auf dem Weg mitgenommen, die mir jetzt in der Selbstständigkeit wirklich viel helfen. Also ich kann mit einer gewissen Ruhe auch an ernste Themen ran und habe genug Erfahrungen links und rechts sammeln können, um für mein Team auch, denke ich, hoffe ich, stark führen zu können, ohne einzuengen und ohne Druck zu machen. Genau. Bestimmt
Wenn,
nicht immer, aber vielleicht größtenteils.
vielleicht kommentiert doch gerne, wenn ihr im Team von Nina seid.
Ja, mach das bitte.
Wenn du jetzt zurückblickst auf ein Jahr Selbstständigkeit oder ein gutes Jahr, gäbe es irgendwas, wo du sagst, das würde ich so nicht nochmal machen? Oder
Ja.
sagst du, passte alles?
Eine Sache. Zu schnell einstellen. Also das war zwischendurch ein bisschen holprig und nicht ganz so clever. Ich wollte, der Plan war und der ist auch aufgegangen, zum Glück, aber es war sehr eng, dass sobald ein Plan von uns als Team, also ich bin gestartet mit unserem Fabian, der war als erster da als Therapeut, sobald unsere Pläne zu 80% gefüllt sind, stellen wir die nächste Person ein. Und das bin ich weitergefahren und habe die Schwankungen unterschätzt.
Also es
Also,
dann zu viel Leerlauf zum Beispiel zwischendurch gab,
ja,
oder?
richtig, weil wenn dann doch mal ein bisschen weniger los ist und man ist eigentlich noch gar nicht voll ausgelastet, habe aber die nächste Person schon eingestellt, dann steigen natürlich die Kosten, aber die Einnahmen sind zu wenig. Ne? Den Fehler in Anführungsstrichen habe ich zweimal gemacht. Das hat dann schon wehgetan, aber es hat trotzdem funktioniert. Und jetzt werde ich das, ne, wir wollen noch ein bisschen wachsen. Das werde ich jetzt so nicht nochmal machen, aber alles andere muss ich echt sagen, es ist traumhaft. Also ich möchte gerne Menschen auch dazu ermutigen, wenn ihr eine Vision habt und ihr wisst, dass sie funktionieren wird, dann macht, seid so mutig und macht es. Ich habe es getan und ich habe das Gefühl, dass alle davon profitieren, inklusive mir. Und das ist doch das Schönste, was man als Outcome daraus haben kann.
Total. Und weißt du was? Genau damit enden wir auch bei diesem Podcast, weil was ein schöneres Schlusswort kann es geben? Ja, also wenn ihr euch das Ganze mal angucken wollt, eure Praxis ist ja auch bei Instagram
Genau.
immer sehr gut vertreten. Da sieht man auch schon mal ein paar Gesichter und auch ein bisschen was aus eurer Praxis. Schaut rein bei Physiotastisch und Nina, vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei gewesen bist und so frei heraus erzählt hast.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ja, und euch würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal beim Überlandflieger wieder. Lasst uns gerne eine Bewertung, einen Kommentar da, empfiehlt uns weiter, folgt uns und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Der Überlandflieger-Podcast wird präsentiert von der Wirtschaftsförderung des Kreises Minden-Lübbecke und der IGS, Interessengemeinschaft Standortförderung Kreis Minden-Lübbecke.